Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Skoll Eagles Goal, dem Football-Podcast. Mit mir Marcel De Witt und auch heute wieder an meiner Seite ist der gute Erik Lange. Moin Erik, grüß dich und schön, dass du wieder da bist.
Grüß dich Sally und salve an alle Hörenden.
Die Divisional Round ist vorbei, sozusagen das Viertelfinale. Und Erik, das bedeutet, es ist jetzt tatsächlich so langsam Endspurt und ja, ich weiß noch nicht so recht, wie sich das anfühlt, so ein bisschen wehmütig, aber auf der anderen Seite sind das jetzt die Spitzenspiele, auf die wir jetzt draufblicken werden nächste Woche und dann ist ja schon bald der Super Bowl, also ja, wie fühlt sich's für dich im Moment?
Ja, gerade dadurch, dass die Divisional Round eigentlich immer so schon mit einer der coolsten Runden oder Wochenenden im Jahr ist, weil sich dann doch schon die Spreu vom Weizen getrennt hat und das haben wir an diesem Wochenende auch gesehen. Eigentlich gab es nur ein klares Ergebnis und das auch erst so ein bisschen hinten raus. Ist natürlich immer ein bisschen mit Wehmut verbunden, dass jetzt nicht mehr viel kommt. Also wir haben jetzt noch die beiden Championship Games und dann müssen wir sozusagen zwei Wochen ja auch nochmal auf den großen Wurf warten. Klar, zwischendurch alles Mögliche, was durch die Media geht. Man kann sich auch gerne da beim Pro Bowl einige Sachen angucken, aber dann ist es schon wieder vorbei. Ne? Also wenn ich überlege, dass wir hier jetzt 18 Wochen wurden gespielt, das ist jetzt also die 20. Woche in Folge, die wir hier durchcovern, dass das im Endeffekt schon wieder vorbei ist von, wenn man ein Jahr nimmt, so 52 Wochen, also einfach schon mehr als ein Drittel ist einfach wieder weg und ja, dann war es das und dann schauen wir wieder auf ganz andere Themen der Liga. Ja, ist schon mit Wehmut verbunden, aber im Endeffekt ist es ja auch das, was wir wollen, dass wir jetzt diese Spiele bekommen und im Endeffekt ja auch irgendjemanden sehen wollen, der die Lombardi hochhält.
Genau. Es wird nicht so sein, dass es die Eagles sind und auch nicht die Vikings, das ist ja schon bekannt. Trotzdem, bevor wir weitermachen, wir müssen natürlich wieder mal einmal anstoßen, Erik. Denn bei Skoll Eagles Goal gibt es keine Folge, doch eine hatten wir, ne? Wo wir eine kleine Alkoholpause gemacht haben, aber das Bierchen am Abend muss sein, deswegen Prost an euch da draußen auch.
Ja, da war der Bacillus unterwegs, da waren wir auch beide zu Hause, das weiß ich noch.
Richtig, deswegen Prost an euch da draußen und ja, bevor wir so richtig einsteigen, Erik, wir haben natürlich wieder ein kleines News-Segment mitgebracht und werden dann uns ja auch nochmal alle vier Spiele des vergangenen Wochenendes genüsslich reinziehen mit unserer kurzen Analyse. Nochmal so ein, zwei Sachen vorweg vielleicht. Einmal, ja, wir planen auch nächste Woche wieder ganz normal eine Folge zu machen, wahrscheinlich am Mittwoch und wollen dann, weil es dann ja nur noch zwei Spiele gibt, auf die wir zurückblicken, mal so ein bisschen schauen, die Awards, die ja dann anstehen bald, ne, MVP, Rookie of the Years und so weiter, da wollen wir uns auch mal ein bisschen Gedanken zu machen und ja, vielleicht haben wir dann auch nochmal ein kleines Nugget für euch, um dann so ein bisschen die Folge noch zu füllen. Ne? Da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.
Genau, wir werden so klassisch durch die NFL Honors gehen, was man so kennt, ne? Die einfach auch mal schauen, um dann einen Vergleich zu haben, wie denn die ja, Press, die da voten darf, ob wir da gleich gehen oder nicht. Und dann werden sich Marcel und ich noch die ein oder andere ja, vielleicht können wir Skoll Eagles Skoll Kategorie einfallen lassen, auf die wir immer gerne auch mal schauen oder wo wir dann auch mit Freunden zurückschauen oder uns irgendwie denken, yo, oder einfach dann auch ein paar kontroversere Takes haben und da in völlig verschiedene Richtungen gehen. Da werden wir uns noch ein, zwei Kategorien ausdenken, also lasst euch überraschen. Nächste Woche dann, wie gesagt, die beiden Championship Games und dann werden wir so ein bisschen schon mal insgesamt auf die NFL-Saison zurückgucken, wer denn da so rausgestochen hat und wer denn vielleicht auch nicht.
Ja, das könnt ihr dann nächste Woche hören. Ihr könnt uns ja auch gerne schon mal vorweg eure Awards vielleicht schicken oder Ideen. Vielleicht fällt euch da was ein, denn das müssen wir auch noch mal kurz sagen. Erik, der Tjorge hatte uns auf Spotify direkt letzte Woche geschrieben und das haben wir so gar nicht oder noch gar nicht erwähnt. Erik, du hast unter die Frage oder den Kommentar von Tjorg geschrieben, der sich gemeldet hat bei uns. Der hatte nämlich gefragt, erstmal tolles Feedback, dass ihm das Spaß gemacht hat, die Folge. Und dann die Frage, ob es den Podcast im Moment eigentlich oder bald auch woanders zu hören gibt. Im Moment ist es ja so, Erik, gibt es uns nur auf Spotify. Ich muss mich, um ehrlich zu sein, auch da nochmal ein bisschen mit beschäftigen, vielleicht in der Offseason, dass wir sagen, ne, man kann uns auf Apple Music und sonstigen Plattformen hören. Was ist aber das Problem bei dieser Interaktion gewesen?
Ja, das Problem ist, dass man nicht so wie bei seinen Social-Media-Accounts, selbst wenn man jetzt nicht direkt per Message angeschrieben wird, jetzt nicht irgendwie im Thread oder den Kommentar nochmal kommentieren konnte, sondern die einzige Möglichkeit für mich war, oder für uns im Endeffekt, selber einen Kommentar zu der Folge.
Ja, deswegen, vielleicht hat Tjorg es deswegen gar nicht gelesen, genau. Deswegen wollten wir ihm und euch da draußen das einfach mal sagen, dass wir das natürlich gelesen haben und auch unbedingt darauf antworten wollten, aber das war hier so ein Problem, deswegen, ja, mach mal gerne weiter.
Ja, ich musste einfach mit meinem persönlichen Spotify-Account dann darauf antworten, hab das dann im Endeffekt mich auch, habe auch gesagt, hier, moin, ich bin's Erik und vielleicht hat er es gelesen, aber falls du es jetzt erst hörst, wir werden auf jeden Fall, wenn da Kommentare, Fragen und so weiter reinkommen, immer versuchen dann eben mit unseren persönlichen Spotify-Accounts einfach darauf zu antworten, damit ihr die Antwort schon vor der nächsten Folge einfach habt. Aber klassisch so einfach reacten oder antworten auf die Frage können wir nicht. Um die Frage dann zu beantworten, du hast es gerade gesagt, noch sind wir nur auf Spotify unterwegs. Vielleicht werden wir es jetzt mal in der Offseason uns anschauen, welche Möglichkeiten für uns da bestehen, aber wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, noch sehen wir nicht die große Notwendigkeit dafür. Wir sind relativ zufrieden mit dem Anbieter, den wir jetzt zurzeit haben. Das ist sehr unkompliziert und sehr einfach und sehr schnell, auch mit all unseren technischen Formaten und so weiter. Es ist egal, ob Marcel mal alleine aufnimmt, aus welchem Land auch immer, ob ich mal alleine aufnehme, wie lang die Folgen sind, in welchem Dateiformat und so weiter. Hauptsache, da ist irgendwie eine Tonspur zu hören und schon, ja, wandelt er das sozusagen so um, dass ihr das hören könnt, auch mit den Segmenten und so weiter, dass wir da Kapitelmarken setzen können und so. Da sind wir sehr zufrieden, aber man schaut natürlich auch immer, wo man sich weiterentwickeln kann, auch wir als Podcast und vielleicht irgendwann in der Zukunft sind wir das, aber das werden wir euch dann auch auf jeden Fall wissen lassen.
Ja, genau. Also das ist schon was ich auch in der Offseason dann im Auge habe, um mich damit nochmal genauer zu beschäftigen, aber genau, im Moment weiterhin erstmal nur auf Spotify. Also wie gesagt, nochmal ganz lieben Dank, Tjorge, da für deine Frage und an alle anderen, wie gesagt, der Draht zu uns, schreibt uns gerne an, teilt eure Meinung und wie gesagt, gerade im vielleicht auf ja, die Aussicht nächste Woche da, schreibt uns auch gerne mal eure Awards rein, das würde uns auf jeden Fall interessieren. News, Erik, wollen wir mal weitermachen? Die sind oder flattern jetzt natürlich Tag für Tag rein, vor allem was die ganzen Headcoaching, Koordinatorenwechsel oder auch GM-Hirings angeht und wir haben hier eine kleine Palette mitgebracht und die gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Ich würde mal ganz oben anfangen. Im Sinne der Head Coaches. Wollen wir das machen? Da ja, gab es zwei, klar, die jetzt fest sind. Ne? Antonio Pierce wird vom Interims-Head Coach, der feste Head Coach der Raiders. Und ja, der vorherige OC der Bengals, Brian Callahan, ist neuer Head Coach der Tennessee Titans.
Fangen wir mit Antonio Pierce an. Denke ich mal, nach den Berichten aus den letzten Wochen auch nicht mehr überraschend, weil sich ja wirklich alle Starspieler hinter ihnen gestellt haben. Und man muss ja auch ganz klar sagen, in der Saison, als dann der Wechsel von Josh McDaniels dahin kam, da war was zu spüren in der Mannschaft. Da war auf einmal wieder, also als hätte man wieder richtig Bock, wenn man wieder heiß, Football zu spielen, kompetitiven Football zu spielen. Und die Raiders haben sicherlich noch Aufgaben vor sich, aber wenn Antonio Pierce, ehemaliger Linebacker, und Tom Coughlin hat sich ja auch schon gemeldet, sein ehemaliger Headcoach, mit dem er den Super Bowl gewonnen hat bei den Giants, war es, glaube ich, ne? Er hat schon gesagt, das ist halt ein Leader. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, so eine Typen wie Dan Campbell und so, ne, die kommen halt in die Liga, die so ein Team komplett mitreißen können von dieser Spielerebene auch. Und gerade jetzt auch in den letzten Tagen, ein Headcoaching-Job ist halt was ist halt eine ganz spezielle Aufgabe. Da bist du nicht primäre Playcaller oder irgendwas, da hast du 25 verschiedene Hüte auf und musst diesen Lockerroom irgendwie managen. Und er hatte, denke ich mal, den kompletten Support vom Team. Und da wird sich der Owner Mark Jackson...
Nee, Mark Davis.
Mark Davis, ja. Genau. Sicherlich auch ein bisschen davon leiten lassen. Und seine Ergebnisse waren ja auch in Ordnung, ja. Ja, als er übernommen hat von Josh McDaniels.
Genau. Bevor du mit Brian Callen vielleicht nochmal weitermachst oder vielleicht auch ein, zwei Zahlen mitgebracht hast, das weiß ich nicht genau, können wir mal ganz kurz bei den Raiders bleiben, denn ja, Tom Telesco können wir vielleicht nochmal kurz ansprechen, der ja rausgeworfen wurde bei den Chargers, bleibt in der Division und ich finde die Entscheidung eigentlich ganz gut, dass man da einen erfahrenen GM holt, der war glaube ich ja 10 Jahre oder so bei den Chargers, weil ich glaube schon, dass es passen könnte, weil wenn du da auch einen Neuling geholt hättest oder jemand, der diese Position noch nie bekleidet hat, ne, also klar, diesen Punkt, Players Coach und so weiter, den darf man nicht vernachlässigen, aber ich bin schon der Meinung, dass die Raiders hier, glaube ich, eine gute Personalentscheidung getroffen haben, auch auf GM, oder würdest du mir da widersprechen?
Da bin ich gespannt, muss ich sagen. Also er hat jetzt, sag ich mal, in der Philip Rivers Zeit und dann jetzt auch mit Justin Herbert, er hat jetzt nicht immer die allergeilsten Rosters zusammengestellt und die Raiders sind in ihrer Vergangenheit auch nicht damit aufgefallen, dass sie im Roster-Management die absolut beste Franchise sind. Ich verstehe deinen Erfahrungspunkt, aber das Hiring, das würde mich jetzt als Raiders-Fan, muss ich sagen, nicht hypen.
Ich müsste nochmal reingehen, vor allem in den letzten 3, 4, 5 Drafts der Chargers. Was die Off-Season-Editions angeht und so, da kann man sicherlich hier und da mal drüber streiten, aber es gab doch in den letzten 2, 3, 4 Jahren, wenn ich nicht komplett daneben bin, jetzt kein Chargers-Draft, wo man dann direkt danach gesagt hat, dass das Müll war oder so, ne? Was denn ein Headcoach oder die Position-Coaches aus den Spielern machen, ist ja auch nochmal eine andere Frage, aber ja, Thema Roster-Building, das ist natürlich eine andere Geschichte. Für mich ist ein GM auch oder nicht in erster Linie, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber schon zu 40%, 50%, 60% dafür verantwortlich, gut zu draften. Oder?
Es ist halt eine super große Komponente, weil anders, außer du musst halt, also irgendwie ist es für mich 50-50, weil du hast ja die Komponente, okay, du musst deinen Salary Cap managen. Das bedeutet, was mache ich mit den Spielern, die ich habe? Was für Verträge gebe ich denen? Was kann ich über die Free Agency machen? Und dann natürlich der Draft, weil es ist die einzige Möglichkeit, um neues Spielermaterial reinzubekommen. Das, was du dir über die Free Agency holst, das kennst du ja zumindest im NFL-Kontext schon. Und da geht es eher darum, was gibst du einem gewissen Signing? Overpayst du es oder eben nicht? Machst du einen Steal? Aber es ist ja im Draft irgendwie genau dasselbe. Also ich finde, es ist eigentlich 50-50. Und klar, hat bei den Drafties auch immer viel damit zu tun, in welche Umstände sie kommen, gar keine Frage. Ich will ihn ja jetzt auch nicht komplett unter den Bus werfen, aber wie gesagt, hätte mich jetzt nicht so heiß gemacht als Raiders-Fan, wenn ich den Namen als neuen GM gelesen hätte.
Okay. Aber jedes Jahr 2 Revenge-Games, auch für den GM, ne? Da freuen wir uns natürlich sehr.
Ist ja auf jeden Fall wild, dass es innerhalb der Division ja irgendwie ist, aber
ja. Ja, aber wie gesagt, neben 32 Head-Coaching-Posten, die es ja nur gibt, gibt es ja auch in der Regel nur 32 GM-Posten. Ne? Also das von ist daher, richtig, ja. Ja. Gut, lass uns mal zu Brian Callahan kommen. Gerade schon erwähnt, neuer Head-Coach der Titans. Ja, war nett sozusagen hoch, rückt auf von einem OC-Posten zum Head-Coach.
Und das hat er sich auch ordentlich erarbeitet, ne? Also war Offensive Coordinator der Broncos und als Peyton Manning dort noch gespielt hat, war Offensive Coordinator der Lions, als Matthew Stafford dort gespielt hat und war auch bei Derek Carr und den Raiders eine Zeit lang unterwegs, als die auch eine richtig gute Offense aufs Parkett gebracht haben. Also kein klassischer, oder was heißt nicht klassisch, sondern keiner von den jetzigen, wo ja viele First-Year-Coordinator auch schon eine Head-Coaching-Vacancy haben. Der hat sich wirklich lange auf der offensiven Seite durchgecoacht und es wird spannend zu sehen sein, weil die Titans gehen jetzt natürlich genau in die andere Richtung, ne? Mike Vrabel als einer der ja, in der Patriots Hall of Fame Linebacker ist. geht man natürlich jetzt auf die offensive Seite. Wird spannend zu sehen sein, natürlich auch mit Will Levis, dann, wo da die Reise hingeht.
Ja. Ich mache mal weiter, wir haben noch ein paar Namen zu besprechen. Komm mal zu deinen Eagles jetzt, weil das würde mich auch gerne mal kurz nochmal dann interessieren, was du da zu sagen hast. Ja, mit Sean Desai und Brian Johnson hatte man jetzt beide Koordinatoren nur eine Saison und beide, ja, lässt man gehen, beziehungsweise wurden gegangen. Ich würde sagen, lässt man gehen, ne? So ist der, kann man es, glaube ich, eher sagen. Ja, und auch die Eagles müssen sich jetzt nach zwei neuen Koordinatoren umgucken. Wie ist so deine Meinung und hast du schon irgendwas aus dem Eagles-Lager gehört? Du bist ja doch ein bisschen dichter dran als ich.
Also meine Meinung erstmal dazu, es ist ein Problem, dass zum zweiten Mal hintereinander beide Koordinatorenposten ausgetauscht werden. Im letzten Jahr sag ich mal, okay, was sollen die Eagles machen? Shane Steichen und Jonathan Gannon haben Headcoaching-Jobs übernommen. Das ist okay, bitter für die Eagles, aber nachvollziehbar, dass sich die Männer dann dafür entscheiden, diesen Headcoaching-Job anzunehmen. Jetzt ist es so, ganz klar, dass Front Office und auch Jeff Lurie entscheiden sich halt für Nick Sirianni. Sie sagen halt, okay, du hast uns in den Super Bowl geführt. Seitdem du hier bist, haben wir immer eine Winning Season gehabt. Wir waren immer in den Playoffs. Aber das ist für mich auch ein klarer Fingerzeig. Jetzt musst du uns halt auch einen besseren Trainerstab präsentieren. Weil das hast du letztes Jahr nicht geschafft. Hast den Quarterbacks-Coach evaluiert. Die Offense hat auf jeden Fall deutlich gestockt im Gegensatz zum Vorjahr. Du hast Sean Desai von außerhalb geholt. Den hast du dann in der Saison komplett degradiert. Und es wurde immer, immer schlimmer. So, und jetzt hat er die Chance, seine beiden Koordinatorenposten neu zu besetzen. Und dann schauen wir mal, wo das hinführt. Auf der defensiven Seite, Ron Rivera wird interviewt werden. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass der ja auch generell lange in der Liga, dann ja auch mit seiner Erkrankung und so weiter, dass er so einen Job halt auch machen könnte. Würde sehr viel Erfahrung auf jeden Fall in den Trainerstab mit reinbringen. Und auf der offensiven Seite, da kamen bisher nicht so viele Namen durch. Ein Name war Cliff Kingsbury, der aber bisher auch schon viele Interviews geführt hat. Sage ich aber auch mal so, bin ich mir nicht so sicher. Also Cliff Kingsbury war am College der Coach von Patrick Mahomes und hat es nicht wirklich geschafft, Patrick Mahomes aussehen zu lassen wie Patrick Mahomes. Und in Arizona hat er bis auf diesen einen, ja, 8-1 Run, der dann nachher ja auch darin endete, dass sie in der Wildcard ausgeschieden sind, halt auch nicht so viel gerissen. Also bleibt spannend, aber das sind so zwei Namen, die auf jeden Fall schon interviewt werden oder wurden zu diesem Zeitpunkt jetzt und die halt sehr bekannt sind. Schauen wir mal, was wird.
Ja, was wird, genau. Oder wie eine absolute Fußballlegende mal gesagt hat, schauen wir mal. Ne? Also hier dann natürlich nochmal Rest in Peace an dieser Stelle. Ja. Übrigens, da kann ich vielleicht mal einschieben, Erik, das wollte ich eigentlich im Intro noch fragen. Du hast einen kleinen Abstecher gemacht nach München. Wie war so, um mal hier ganz kurz in den Fußball zu gehen, wie war so die Atmosphäre im Stadion? Übrigens natürlich Glückwunsch, dass du nach 4 Jahren das erste Mal kein Bayern-Tor gesehen hast in meinem Stadion. Das wollte ich nochmal einschieben.
Na gut, das war mir ja im Endeffekt egal. Das Spiel hätte beide, also gut 0-0 wäre unnötig gewesen. Deswegen war ganz gut, dass wenigstens Werder getroffen hat. Aber Werder das Spiel gewinnt, das war mir eigentlich egal.
Genau, du warst, hast ein Ticket gehabt, ne, für Werder gegen
Bayern. Ja, und am Tag davor waren wir dann noch bei 1860 gegen Duisburg. Ein schöner spät 90er Bundesliga-Klassiker, aber da gab es wenigstens 4-1. Natürlich auch mit Moritz Schröter 2 Tore, 2 Vorlagen und noch 64 Minuten ausgewechselt. Ja. Ja, aber das hat er natürlich alles bei Hansa gelernt. Nö, die Stimmung war halt wegen des Boykotts eigentlich nicht so geil. Nachher im Laufe des Spiels ging's, aber bei den Bayern gab es ja schon hier für Kaiser Franz die Schweigeminute, die war ja schon weg. Aber bei den Löwen haben sie es nochmal schön aufgegriffen, weil er ja da ja auch Lebensmitglied war. Das wusste ich gar nicht. Er ist ja auch im Grünwalder Stadion sozusagen groß geworden. War nochmal ganz schön. War zwar bitterkalt, aber nö, hat Spaß gemacht.
Ja, kurz mal off-topic, das wollte ich dich nämlich vorher noch fragen, weil kann man ja auch mal erwähnen. Wir gehen zurück zum Football, zum anderen Rundenleder, hätte ich fast gesagt. Das ist ja, nicht ganz rund, aber
amerikanisch Fußball.
So sieht's aus. Wir haben noch ein paar Koordinatoren, über die wir ganz kurz sprechen wollen, wo es ein paar Neuigkeiten gibt. Deswegen gehe ich da noch mal kurz durch, Erik. Du hast gerade Cliff Kingsbury angesprochen, der war ja auch in der Konversation als neuer OC bei den Bears. Es ist ja Shane Waldron geworden, der vorher 3 Jahre der OC bei Seattle war, den habe ich mir noch notiert. Und als zweiten vielleicht noch mal ganz kurz, auf der defensiven Seite des Balls ist Ryan Nielsen neuer DC der Jaguars, der vorher in Atlanta war.
Genau, und davor ja auch in New Orleans, also hat immer gute Defenses angeführt, und dass die Jaguars da sicherlich einen Push brauchen außerhalb von Josh Allen, das ist, denke ich mal, allen bekannt. Shane Waldron wird super spannend, weil der jetzt, ja, muss man ja sagen, also mit Geno Smith da echt was hinbekommen hat, und ich sag mal so als kleinen Tease jetzt schon so insgesamt auf eine Review, wenn man sich das die Divisional Round angeguckt hat, und wenn du dir dann Quarterbacks wie Jordan Love, CJ Stroud und so weiter ansiehst und wie es dann trotzdem gegen die absolute Elite vielleicht noch so ein Müh nicht reicht, dann wird es, glaube ich, für mich schwer, dass die Bears sich die Chance entgehen lassen, an Nummer 1 einen Quarterback zu picken. Aber vielleicht ist er auch für Justin Fields da, ich weiß es nicht, wird auf jeden Fall spannend.
Gut, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, habe ich noch 3 Namen auf meinem Zettel. Joe Barry von Green Bay kam gerade kurz vor der Aufnahme hier am Mittwochabend rein. Ist nicht mehr Defensive Coordinator der Packers. Und dann, bevor ich gleich abschließe, habe ich noch die Verpflichtung sozusagen von Dan Morgan als General Manager der Panthers. Vielleicht nochmal 1-2 Worte dazu von dir zu beiden.
Auch Bill O'Brien ist nicht mehr Offensive Coordinator. Mhm.
Der dritte im Bunde, den ich hier noch vergessen habe.
Ja. Genau, der nur in den Patriots, wenn wir schon bei den Entlassungen sind, der wird jetzt Offensive Coordinator von The Ohio State. War ja vorher, bevor er jetzt dieses eine Jahr gemacht hat in New England, ja auch der Offensive Coordinator von Alabama. Ja, Joe Barry, die Entlassung als Defensive Coordinator, das haben die Spatzen ja schon von den Dächern gepfiffen. Auch wenn jetzt der Endspurt ganz okay war, aber mit so viel First-Round-Talent in der Defense gefühlt haben die Packers seit 15 Jahren nur First-Rounder gepickt in der Defense. Ja, da muss da mehr bei rumkommen. Und dafür war die Regular Season zu enttäuschend. Und Dan Morgan, das ist relativ spannend, ehemaliger First-Round-Pick sogar der Panthers, also einer mit Stallgeruch, wie man so schön sagt, wird neuer GM bei den Panthers. War denn so für mich im ersten Moment so, okay, habe ich noch nie gehört, den Namen. Weil er halt auch Anfang, also er hat in den 2000ern gespielt und da waren wir ja noch gar nicht auf dem Plan, was die NFL angeht, zumindest nicht so tief drin. Da konnte man vielleicht mal einen Quarterback. Aber er ist tatsächlich seit 2010 schon im Seattle Front Office und im Buffalo Front Office gewesen. Also hat da auch lange jetzt 12, 13, 14 Jahre Erfahrung gesammelt. Schauen wir mal. David Tepper wird sich sicherlich nicht einfach so für ihn entschieden haben.
Genau. Ja, das waren erstmal so die wichtigsten News, was die Headcoaches, Koordinatoren und General Manager anging. Wir wollen nochmal ganz kurz drauf blicken, was ja jetzt im beginnenden Stadium der Offseason bei Philly und Minnesota passiert ist. Nochmal 1-2 Worte dazu, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Teams, die jetzt natürlich schon ausgeschieden sind, gucken natürlich und sortieren ihre Kader so ein bisschen. Und so war es auch bei Minnesota und Philadelphia, die sogenannte Future Contracts vergeben haben. Das heißt, dass die Spielern, die sie schon gerne wie vielleicht auf dem Practice Squad oder möglicherweise im Kader nächstes Jahr haben wollen, einen Vertrag anbieten. Und das sind in der Regel so zwischen 10 und 15 Spieler pro Team, kommt immer darauf an. Und da wollen wir euch nur mal 1-2 Namen ganz kurz mit an die Hand geben, denn wie gesagt, wir sind ja grundsätzlich ein Podcast, der sich, wenn gespielt wird, um Philadelphia und Minnesota dreht.
Und auch in der Draft-Season.
Und also auch eigentlich immer.
Eigentlich immer,
und deswegen machen wir das hier auch nochmal ganz kurz. Ich habe mal ganz kurz raufgeguckt, Erik, als erstes bei den Eagles. Da sind mir so 2-3 Namen sind hier aufgeploppt, die dann sozusagen mit einem Vertrag ausgestattet wurden. Zum Beispiel beide Defensive Backs Mario Goodrick und Mikael Garner, die ja zumindest einige Snaps in dieser Saison gesehen haben. Und es gibt noch 2 Spieler, die ich hier mir noch notiert habe, die ja zumindest Backup-Rollen oder hoffnungsvollere Rollen schon mal in der Preseason letztes Jahr bekommen haben. Brad Toth habe ich hier, den Right Tackle, und Joseph Ngata, das war der Right Receiver von Clemson, der, glaube ich, zusammen mit Trevor Lawrence gespielt hatte. Da hatte ich mir vor ein paar Jahren auch ein bisschen mehr erhofft, aber zumindest ist er noch ein bisschen in der Liga, so kann man das vielleicht sagen, jetzt mit diesem Vertrag. Generell geht es einfach auch darum, Spieler, die schon mal, ja, eine Offseason oder wie auch immer in der Franchise verbracht haben, diesen Vertrag anzubieten, ne?
Es geht im Endeffekt nur darum, dass sie ja im Training Camp dabei sind und dann kommt ja auch irgendwann der Cut. Natürlich ist es für sie eine weitere Chance irgendwo. Es ist vor allem auch Geld, gar keine Frage. Und die Teams mit diesen Future-Verträgen, da sichern sie sich sozusagen die Rechte dafür, dass sie zumindest die Spieler im Training Camp haben, dass sie nicht klassische Free Agents werden und vom Markt geholt werden können. Das gilt aber auch immer nur für für gewisse Spieler. Wie da genau die Eligibility ist, das weiß ich nicht oder das wissen wir nicht, aber sicherlich kannst du jetzt nicht einfach, wenn dein Franchise-Quarterback Free Agent wird, dem einen Future-Vertrag geben, damit genau. Er aus Practice Squad gesigned wird. Das geht natürlich nicht. Also da gibt es eine gewisse Money-Grenze, glaube ich, für die du die dann wieder signen kannst, aber für die Teams natürlich gut, weil die müssen ja auch wieder ganze 90 Leute mit ins Training Camp nehmen.
Genau. Weiß nicht, ob ich da Namen auf Seiten von Philadelphia vergessen habe, das waren zumindest die mir so ins Auge gestochen sind.
Prominentesten, ne?
Genau, und bei Minnesota sind es auch so 3, 4, 5 Stück, die man vielleicht ganz kurz mal erwähnen kann. Dwayne McBride, den wir ja leider diese Saison quasi gar nicht gesehen haben, der Rookie, der in der 7. Runde letztes Jahr gedraftet wurde, bleibt zumindest beim Team. Auch beide Defensive Backs, Jojen Williams und Jalen Williams, die zumindest hier und da mal elevated wurden, bleiben in Minnesota. Und Miles Gaskin und N'Keal Harry, vielleicht noch zwei Namen, die ja zumindest bei Verletzungsproblemen hier und da mal 1, 2 Spiele absolviert haben, bleiben weiterhin erstmal in Minnesota. Und da muss man mal gucken, ob sie überhaupt eine Chance haben, nächstes Jahr das Roster zu machen. Gut, ein ausgiebiges News-Segment heute ist aber nicht ganz so schlimm, weil wir haben ja nur 4 Spiele, über die wir ganz kurz hier, ganz kurz vor allem, nochmal sprechen wollen. Und
aber nicht im Deep Dive.
Nicht im Deep Dive und wir haben natürlich auch nicht 16 Spiele, auf die wir dann vorausblicken müssen, sondern nur 2. Deswegen ist das heute nicht ganz so schlimm, dass es hier mal 5 Minuten länger geworden ist. Aber wir machen das News-Segment jetzt hier mal zu und ja, gehen nochmal ganz kurz rein in die 4 Spiele der vergangenen Woche. Ich würde sagen, wir machen es chronologisch und fangen mit dem Samstag an. Es fühlt sich schon wieder gefühlt an wie vor 2 Wochen oder so, ne? Also das ist schon wieder krass. Heute Mittwochabend am vergangenen Samstag haben die Ravens den Auftakt gemacht und zu Hause die Houston Texans 34-10 geschlagen. Ihr wisst es, ich habe einen Softspot für die Houston Texans, aber ich glaube, hier musste man dann vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit anerkennen, dass die Ravens das bessere Team waren und auch verdient in die nächste Runde eingezogen sind. Trotzdem, wie gesagt, zur Halbzeit, da war ja alles drin. Es stand 10-10 und vielleicht konnten Texans-Fans noch so ein bisschen hoffen, aber ich glaube, Erik, den Unterschied in diesem Spiel, den gab es vor allem am Boden, weil Baltimore hatte 229 Rushing Yards mit 5,5 im Schnitt und ich glaube, die Texans nur 38 mit 2,7 im Schnitt. Also da wurde der Texans Defense am Boden dann vor allem die Grenzen aufgezeigt, ne?
Generell in der zweiten Halbzeit wurden den Texans die Grenzen aufgezeigt. Du hast es angesprochen, 10-10 zur Halbzeit und Kaimi Fairbairn hat noch aus 47 Yards daneben gehauen. Also sie hätten sogar zur Halbzeit führen können. Aber dann erstickte die Ravens Defense alle Versuche der Texans. Also 58 Total Yards hatten die Houston Texans in Halbzeit 2, 58 in 30 Minuten Football. Und das lag zum einen natürlich auch am Laufspiel, was du schon angesprochen hast, aber auch CJ Stroud, er hat also überhaupt nicht schlecht gespielt, ne? 19 von 33, 175 Yards. Aber er hatte auch einfach keine freien Receiver. Also die Coverage im Backfield der Ravens, die war unglaublich gut. Nico Collins, ne, guck mal, 5 von 10 für 68, das war schon das Leading Target. Und dann, ja, es ist halt einfach, also wir reden auch über einen Rookie, wir reden über ein super junges Team, wir reden über einen Rookie-Headcoach, die in der Divisional Round auswärts beim First Seed ran müssen, die dann einfach in Halbzeit 2 gezeigt haben, warum sie der First Seed sind. Dass sie so ein dominantes Team sind. Die Ravens haben sich so ein bisschen in diesem Spiel angefühlt. Okay, wir haben noch so ein bisschen Rost. Mhm. Ja, wir sind schon das bessere Team, ja, sind aber ein bisschen sloppy und haben so, glaube ich, die haben so eine Halbzeit einfach gebraucht, um reinzukommen. Und dann war danach einfach, also Houston war dann auch muss man ganz klar sagen, waren dann auch chancenlos. Und generell, ich glaube, gegen diese Defense wäre es an diesem Tag, selbst wenn die Ravens Offense auch in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen gestruggelt hätte, wäre es schwierig geworden, weil die Texans haben ja gar keinen offensiven Touchdown erzielt, der Touchdown, den die Texans erzielt haben. Das war ja auch ein Punt-Return-Touchdown und dementsprechend, ja, einfach ein unfassbar schwieriger Tag für die Texans Offense, aber junges Team,
ja.
Und vielleicht nehmen sie da was mit.
Ja. Ich glaube, dass sie sich auch mit dieser Saison vielleicht viele oder einige Fans in Deutschland gemacht haben. Also ich kann mir so, also wie gesagt, wenn ich jetzt vielleicht das erste oder zweite Jahr NFL geguckt hätte und sehe diese Houston Texans, dieses Houston Texans Team, wer weiß, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, du hast es gesagt, das hat mich so ein bisschen überrascht schon, dass die Receiver so ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, komplett kalt gestellt wurden eigentlich, weil man muss schon sagen, ja, es gab natürlich Pressure auf CJ Stroud, aber ich glaube, die Baltimore Defense hat nicht einen Sack produziert, also zumindest da hat auch die O-Line wieder einigermaßen gehalten.
Wir waren perfekt in Coverage.
Ja, ne, also die Secondary und auch das Linebacker-Level, wie gesagt, beide Linebacker sind ja nicht umsonst in den Pro Bowl gekommen, der Baltimore Ravens, ne? Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und durch den Nummer 1 Seed, wir kommen ja später drauf, haben sie das nächste Spiel, das AFC Championship Game, halt zu Hause. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass die Ravens das haben, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und wie gesagt, es kommt Patrick Mahomes ins M&T Bank Stadium. Und ich freue mich wirklich sehr. Ich habe ein bisschen mehr Interesse dieses Jahr an dem AFC Championship Game. Das ist schon um 21 Uhr ist am Sonntag. Ja, das andere Spiel dann 0.30 Uhr. Ich bin wirklich super gespannt, da kommen wir ja nachher noch drauf. Und ja, Houston, we don't have a problem, das kann man glaube ich sagen. Mhm. Also sie haben wirklich alle überragt. Außer, ja, wie soll ich das sagen, außer ja mich, die sie nicht überrascht haben, weil ich habe sie ja tatsächlich als Bowl Prediction zumindest in den Playoffs gehabt.
Ja.
Schöne Geschichte, auch toll, wie sich das dann fügt. Ne? Wir haben es ja vor der Saison schon gesagt, ne? Ah, ja, jetzt gehen sie mit CJ Stroud, weil sie ihn picken mussten, weil natürlich an 1 schon Bryce Young weg war. Ja, es ist wahrscheinlich so gelaufen, wie sich das dann vorgestellt haben. Also ja, absolut schöne Geschichte.
Lass uns mal noch zumindest ein bisschen über Lamar Jackson reden.
Ja.
Also bevor wir das Spiel zumachen, und nochmal vielleicht auch ein bisschen gucken, was für die Texans noch übrig ist oder was für die Texans sich in der Offseason ansteht. Lamar Jackson, 16 von 22, 152, klingt ja jetzt erstmal so okay. Aber er hat daraus 2 Passing-Touchdowns gemacht. Und du hast ja das Laufspiel mit 229 Yards gerade angesprochen. Lamar ist für 100 Yards selber gerusht und 2 Touchdowns. Also er war einfach auch der überragende Mann auf dem Spielfeld, hat das toll gemacht und 6 Incompletions halt nur. Er hat dann auch die Receiver in den Momenten gefunden. Also wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Er hat es ja auch geschafft, dem Druck, da ist er ja eh gut, aber dem Druck zu entkommen. Ne? Klar, in Halbzeit 1 konnten sie schon 3 Sacks verbuchen, aber und Jalen Petrie hätte natürlich die eine Interception haben müssen. Auf der anderen Seite hätte ja aber Kyle Hamilton auch ganz, ganz früh eine haben müssen. Also da war es an diesem Wochenende eh so, dass ich eher das Gefühl hatte, dass die Defenses ab und zu mal einen Play haben liegen lassen. Aber klar, also was Lamar da macht an der Center, das war richtig, richtig stark. Und da bin ich jetzt natürlich auch sehr gespannt gegen diese sehr gute Kansas City Defense. Bei der Baltimore Defense, du hast es angesprochen, sie waren ja mit 60 Sacks die beste Defense in dieser Statistik in der Regular Season. Haben CJ Stroud nicht einmal zu Boden gebracht, aber dass sie ohne Marlon Humphrey trotzdem so eine Coverage aufstellen und mit Roquan Smith und Patrick Queen da auf Linebacker-Level, die da from Coast to Coast gehen und alles. Also, das wird, du sagst es, das wird nächste Woche oder jetzt am Sonntagabend, für die Deutschen natürlich auch die bessere Zeit, da reinzuschalten. Ah, das könnte schon lecker werden. Aber gut, da gucken wir ja gleich auch nochmal drauf. Zu Houston, bisschen bitter. Sie sind weiterhin das einzige Team in der NFL-Geschichte, die noch nie im Championship-Game standen. Und dass sie natürlich sich ein bisschen selber auch ins Bein geschossen haben. Ne? 11 Strafen sind ihr Playoff, sind ihr Franchise-High in den Playoffs. Das war so ein bisschen bitter. Aber gut, du hast sehr viele schöne Worte gesagt zu den Texans. Ich glaube, die sind so ein bisschen vielleicht ein Jahr zu früh in ihrem Prozess, ne, wie es hätte sein sollen. Aber hey, was soll's? Sie haben 70 Millionen Capspace, Stand jetzt. Und klar haben sie, wie jedes Team, einige Free Agents. Aber wenn ich mir sie so anschaue, das sind auch alles ältere Spieler. Also sie haben halt einen super jungen Kern und den ein oder anderen Spieler wie ein Jonathan Greenard vielleicht oder auch ein Blake Cashman, der ja eine richtig gute Saison gespielt hat, die können sie dann vielleicht auch halten. Also bin ich echt gespannt auf die Houston Texans, wie da die nächste Saison läuft, ob es so diesen klassischen bisschen Downfall gibt. Ich weiß ja nicht, was waren sie jetzt? 10-7? Glaube ich. Oder?
10-7 oder 9-8,
ne? Ja, egal. Dass sie ungefähr auf dem gleichen Level bleiben und dann die Leute halt gleich wieder sagen, ist kacke, weil sie jetzt nicht doch 13 Spiele gewinnen. Aber ja, wird super spannend zu sehen sein dort und auch wie DeMeco Ryans dann da seinen weiter coacht. Also ja, Texans, junges Team, junger Core. Ja, und die Ravens, du hast sie im Super Bowl. Du hast sie, glaube ich, sogar als Super Bowl-Sieger, ne? Oder haben
wir da nur müsste den ich Super Bowl? Wir haben nur das Super Bowl-Matchup, glaube ich, getippt. Ich müsste nochmal reinhören in die Folge. Ich hatte Ravens gegen
also ich habe die Cowboys, ich habe die Ravens tatsächlich nicht maßlos unterschätzt. Ich habe sie auch als ein starkes Team gesehen, aber dass sie da sind, wo sie jetzt sind, Respekt, definitiv.
Ja. Ja, schön, dass du nochmal auf die Free Agents geguckt hast bei den ausgeschiedenen Teams. Da bin ich nicht zugekommen. Das wirst du ja gleich sicherlich noch auch bei den anderen drei Teams dann machen. Ich mache einfach mal weiter mit dem nächsten Spiel. Das war das Duell der Packers bei den 49ers. 24-21 ist das Spiel ausgegangen. Und boy, oh boy, das war wirklich spannend bis zum Schluss, Erik. Das haben wir, glaube ich, alle so nicht erwartet, weil man muss ganz ehrlich sagen, dass hier natürlich die 49ers ganz klarer Favorit waren. Aber auf der anderen Seite ist das eingetreten, was ich ja in der Preview in der letzten Folge schon gesagt habe. Die junge Offense von Green Bay mit Jordan Love haben auch hier ihren Spiel zum Teil den Stempel aufgedrückt. Und man muss ganz ehrlich sich die Frage stellen, haben die 49ers das Spiel gewonnen oder haben die Packers das Spiel verloren? Weil sie haben Field Goal liegen lassen, sie haben 4. und 1 nicht converten können. Wo man vielleicht auch hätte überlegen können, ich weiß gar nicht, ob es da eine Möglichkeit hätte geben können zu challengen, aber das
haben sie doch gemacht.
Haben sie
klar.
Ich fand die Entscheidung schon ein bisschen grenzwertig.
Ja.
Ne, also das ist so meine Meinung, ganz neutral gesehen. Ja, und dann, also das ist die Grundsatzfrage, die ich mir hier notiert habe, weil, also an anderen Abenden gibt es hier vielleicht die ganz, ganz dicke Überraschung.
Die Chance war auf jeden Fall da für die Packers, weil du sagst es nicht nur mit dem Field Goal, mit dem 4. und 1. Generell waren sie ja 2 und 5 in der Red Zone, ne? Also haben da, sie konnten gegen diese Defense den Ball bewegen, aber sie sind nicht in die Endzone gekommen. Haben sie das Spiel verloren oder nicht? Also das Ding ist, Jordan Love hat ein gutes Spiel gemacht. Hat wieder tolle Würfe gezeigt, aber 194 Yards, 13 Incompletions, ja, er hat 2 Touchdowns geworfen, gerade Romeo Doubs war immer wieder frei für 83 Yards, generell war es immer spannend bei Green Bay, wie sie es auch immer schaffen, Receiver frei zu schieben, ne? Also Romeo Doubs war mal frei, dann war mal Jaden Reed frei, Bo Melton bei dem Touchdown auch komplett, den er ja fast noch überwirft, Jordan Love. Aber um auf die Kernfrage zu kommen, er macht dann leider auch die Fehler. Also er hat 2 Picks und gerade ja, legen wir einfach beide Drives nebeneinander. Sicherlich hatte Brock Purdy 23 von 39, 252 Yards Touchdown. Nicht seinen besten Tag als 49ers Quarterback. Auch er hätte Interceptions haben müssen. Das war das, was ich eben auch angesprochen habe. Die Packers haben hier also gefühlt 3 Interceptions liegen lassen. Aber am Ende, Game on the Line, sie standen mit dem Rücken zur Wand, 21-17. Und da macht er halt die Plays. Im Scoring Drive macht er alle Plays und da ist er komplett klatsch. Und auch am Anfang, der Touchdown-Pass zu George Kittle, als er da rausrollt aus der Pocket und das Ding, auch allererste Sahne. Also natürlich hatte er Glück in diesem Spiel, das will ich gar nicht sagen, aber er hat dann die Clutch-Plays auch geliefert. Das konnte Jordan Love an diesem Abend noch nicht. Und er hat sehr, sehr gut gespielt, Jordan Love. Aber in diesen entscheidenden Momenten, und das ist das, was ich eben schon so ein bisschen meinte, bei Shane Waldron. Ja, wie bewerten das denn jetzt andere Teams, dass wenn du mit verheißungsvollen jungen Quarterbacks da bist, aber es fehlt dir halt trotzdem immer noch was. Jordan Love, wie gesagt, gerade die zweite Saisonhälfte war super. Aber vielleicht fehlt da 5%, um in die Elite reinzukommen. Und gewinnst du dann den Super Bowl? Schwierig. Im Endeffekt, ja. Es war alles dabei in diesem Spiel. Turnover, Special Team Plays, kontroverse Schiedsrichterentscheidung. Aber am Ende sind sowohl wie in der genau wie in der AFC, da haben es die Chiefs zwar zum sechsten Mal hintereinander geschafft, aber auch die Niners, dürfen wir nicht vergessen, sind zum dritten Mal hintereinander im NFC Championship Game. Ja.
Ich glaube, man muss hier so ein bisschen auf die Perspektive gucken. Die Packers waren jetzt da, wo die 49ers schon seit 2-3 Jahren sind, nämlich in dieser Top-Tier-Level, zumindest in der NFC. Und wer hätte das den Packers vor der Saison zugetraut, wenn man ihnen gesagt hätte, dass sie potenziell die 49ers hier im Januar 24 schlagen können? Ja, Jordan Love hatte dann vielleicht nicht das allerbeste Spiel jetzt seit den letzten Wochen, aber trotzdem muss man ja festhalten, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass er ja quasi in seiner Rookie-Saison ist. Und dementsprechend glaube ich schon, dass da nächstes Jahr noch mehr Konstanz reingehen kann.
Vielleicht.
Wenn es nicht den Sophomore-Slump gibt, den man ja immer sagt, wenn ein Quarterback in seinem zweiten Jahr ist, dass er sich dann doch ein bisschen, ne, dass die Leistung so ein bisschen fällt. Auf der anderen Seite geht mir das so ein bisschen auf die Nerven, wirklich seit Wochen, dass regelmäßig, ich lese es viel auf Instagram und Twitter, über Brock Purdy diskutiert wird. Er hat wahrscheinlich das schlechteste Spiel in dieser Saison gemacht und trotzdem führt er dann mit den Leistungen, die er zumindest im letzten Drive gezeigt hat, seine Niners halt ins Championship-Game. Und das darf man nicht vergessen, dass er diese, das habe ich auch in anderen Podcasts gehört, er hat halt diese Ability, diese Fähigkeit, spezielle Momente zu zeigen und dann nicht zu versagen. Das ist ein ganz großer Punkt. Ich glaube, Adrian Franke hatte das in seinem Podcast gesagt, wenn ich das jetzt im Kopf habe. Also es ist ein Quarterback, der vielleicht hier und da mal shaky sein kann im Momenten, aber man sieht es ja auch immer an der Seitenlinie und auch auf dem Feld, dass seine Mitspieler ihn immer völlig abhypen und dass er, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil auch emotional in dieser Truppe ist. Und also da nehme ich doch lieber so einen Quarterback als irgend so eine Brausetablette, oder?
Ja, und was erwartest du denn auch beim Roster-Building der 49ers? Guck dir doch mal diesen Kader an. Alleine offensiv. Christian McCaffrey ja auch wieder für 98 Yards und 2 Touchdowns gelaufen, ne, mit diesem 39-Yard-Touchdown-Run. Du hast einen George Kittle, der die Absicherung war mit 81 Yards und Touchdown-Run. Du hast eine Riesensaison von Brandon Ayuk gehabt. Okay, der war hier nicht auffällig. Deebo Samuel jetzt raus. Schauen wir mal, wie es mit seiner Schulterverletzung ist. Und auf der defensiven Seite geht's doch gleich weiter. Klar, die Niners haben nicht gesackt, aber Nick Bosa, 5 Quarterback-Hits, also der hat im Backfield gelebt, also hinter der Line, genauso wie ein Javon Hargrave, den sie mit über 80 Millionen ausgestattet haben. Also, ich stelle mir auch immer die Frage, was erwartet ihr denn auch von einem Brock Purdy? Er ist Mr. Irrelevant, die bezahlen 700.000, 800.000 für ihn und seine Aufgabe ist, diese Offense umzusetzen, fehlerfrei umzusetzen. Das hatte ja Kyle Shanahan sogar im Endeffekt so ein bisschen nicht nur durch die Blume, sondern eigentlich auch direkt gesagt, als in der Offseason noch Trey Lance getradet wurde und so weiter. Es gab nie eine Competition, Brock Purdy ist die Nummer 1, weil er diese Offense umsetzen kann. Und du hast einen super wichtigen Punkt angesprochen. Wenn dieser Druck da ist, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, Game on the Line, dann musst du erstmal mental so stark sein und auch in der Lage sein, die Plays zu machen. Und das hat er in dem Moment geschafft. Und dann ist er ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Puzzleteil dieser Offense. Ja. Weil jeder Snap geht durch seinen Ball. Aber trotzdem, man darf sich bei den Niners, man muss sich vor Augen halten, guck dir diese Offense an. Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, George Kittle, dann hast du einen 130 Millionen Left Tackle da stehen. Ja, wo soll denn dieser Quarterback, dieser 50 Millionen Quarterback herkommen? Das ist ja irgendwo auch Teil des Plans. So. Und er hat's, du hast es perfekt angesprochen, er hat diese Plays gemacht. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht.
Genau. Ja.
Sie haben sich mit Jimmy Garoppolo einmal ein bisschen verzockt, weil dem haben sie einen Vertrag gegeben, bei dem sie dann nicht die Flexibilität hatten, um all diese Playmaker mit reinzuholen. Schaffen sie es jetzt? Mal gucken. Wenn die Niners nächste Woche zu Hause gewinnen sollten, wenn sie den Super Bowl verlieren, dann können wir diese Diskussion gerne führen. Weil dann wird Brock Purdy ein Teil davon sein, weshalb die Niners den Super Bowl nicht gewonnen haben. Weil er nicht Elite-Level ist. Und da muss man vielleicht fragen, ja. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß,
ich
verstehe dich. Ja.
Und da muss man, glaube ich, da muss man die Frage stellen, okay, werden die Niners jemals einen Super Bowl gewinnen, wenn sie nicht auf Quarterback upgraden? Mhm. So. Aber die Frage müssen sie sich, finde ich, jetzt noch nicht stellen. Und gerade diese mentale Ebene ist super, super wichtig.
Ja. Auch hier frage ich dich gleich nochmal, bevor wir das Spiel rund machen, du hast vielleicht nochmal ein, zwei Worte auch zu den Packers, zur Perspektive vielleicht mitgebracht. Da würde ich dir gleich nochmal das Wort geben. Wir müssen sicherlich nicht darüber reden, dass Jordan Love auf jeden Fall die Antwort ist und sein wird. Das heißt, man muss ihm natürlich auch einen neuen Vertrag anbieten. Ist jetzt müßig darüber zu diskutieren, wie hoch und in welcher Summe das ausfallen wird. Aber gib doch mal auch nochmal so zwei, drei Worte gerne den Packers-Fans hier von uns mit an die Hand.
Er hat ja jetzt nur noch ein Jahr Vertrag, also es wird eine Extension geben und man darf sehr, sehr gespannt drauf sein, was sie ihm für einen Vertrag geben. Großer Spielraum ist jetzt nicht da, weil die Packers haben 8 Millionen an Cap Space und es ist ja nicht nur Jordan Love, auch Aaron Jones und Kenny Clark gehen in ihr letztes Vertragsjahr nächstes Jahr. Bei den Free Agents, finde ich, sind jetzt nicht die Mega-Centerpieces. Okay, Guard John Runyon ist ein wichtiger Bestandteil, könnte man aber sicherlich für gewisses Geld signen. Und dann haben wir zum Beispiel Keyshawn Nixon, ne, der Return-Specialist. Ja, aber dann hört es eigentlich auch schon auf mit den Free Agents, weil im Endeffekt, es ist ein sehr, sehr junges Roster. Dafür haben sie gearbeitet. Deswegen wird es bei den Packers eher spannend, glaube ich, wie dann die Verträge oder wie der Vertrag von Jordan Love aussieht, ob sie Aaron Jones einen Vertrag geben und bei Kenny Clark, ja, auch mal schauen. Also die Packers, ich glaube, die Packers ist irgendwie so ein bisschen so wie die Texans, haben einen sehr, sehr jungen Kern. Als Head Coach haben die Packers auch einen sehr, sehr guten Playcaller. Also, da ist definitiv Potenzial da.
Ja. Ja, schön. Perfekt zusammengefasst. Ich glaube, wenn du nichts weiter zu dem Spiel hast, gehen wir mal rüber zum dritten der vier Spiele. Das war der Sieg der Lions, die zu Hause 31-23 gegen die Tampa Bay Buccaneers gewinnen. Und die Lions haben es tatsächlich geschafft und sind im Championship Game. Und
das wahre Americas Team.
Ja, also habe ich es auch gelesen und ja, natürlich, ich bin natürlich so ein bisschen biased, weil ich natürlich mit meinem Team in der NFC North bin, aber ich musste auch Credit geben an die Lions. Es bricht mir so ein bisschen das Herz, weil ich bin halt auch zum Beispiel, ich feiere das natürlich, dass da auch Eminem hintersteht, der Truppe. Ich bin halt ein riesen Eminem-Fan halt auch, ne? Und dieses Ford Field, das war wieder elektrisierend und ja, man hat schon eine gewisse Nervosität dennoch gesehen, weil ich finde schon auch, dass die Buccaneers hier gut mitgehalten haben, lange mitgehalten haben. Auch Baker Mayfield lange ein gutes Spiel gespielt hat für seine Verhältnisse und für die Verhältnisse dieser Bucks Offense. Am Ende hat er leider dieses Spiel frühzeitig weggeworfen, weil ähnlich wie in Jordan Love, das hatten wir gar nicht gesagt, gab es ja noch einen Shot, zumindest auf einen Ausgleich irgendwo und vielleicht auf eine Verlängerung.
Ja, genau, bei dem letzten Drive,
ne, die Interception. Richtig, ja. Ne, das ist, waren so die Parallele aus diesen beiden Spielen. Und ja, trotzdem, auch hier darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass Baker Mayfield das Beste aus seinen Möglichkeiten in dieser Saison gemacht hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Bucks dann ihm einen Vertrag anbieten und nächstes Jahr mit ihm gehen werden. Erzähl mal, was waren so deine Gedanken, als du das Spiel gesehen hast und was hast du dir hier so, ja, von beiden Teams mal notiert?
Also bei den Lions gehe ich voll mit dir mit. Da war viel Nervosität drin. Das hat man gespürt, dieses Ford Field, diese ganze, wahrscheinlich die ganze Stadt, ganz Michigan, die dahinter stehen und einfach nur wollen, dass dieses Team sich endlich mal belohnt und das zu Hause schafft. Und dann muss man auch sagen, in der zweiten Halbzeit, da war das Offensiv halt auch echt richtig, richtig gut. Da haben sie 3 Touchdowns hintereinander aufgelegt. Sie haben keine Fehler offensiv gemacht. Jared Goff, 30 von 43. Zwar nur sozusagen 287 Yards, aber 2 Touchdowns. Hat ein vernünftiges Running Game gehabt mit 114 Yards, 4,4 im Schnitt und dann 2 Touchdowns. Und konnte sich halt auf Amon-Ra und Sam LaPorta wieder verlassen. Wie immer in dieser Saison. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Defense hat eigentlich auch einen richtig guten Job gemacht. Sie haben ja nur diesen 2-Minute-Drive vor der Halbzeit zugelassen. Und dann auch zum Ende, als es 31-17, glaube ich, stand. Genau, Todd Bowles ist ja noch auf die 2-Point-Conversion gegangen, damit er das Spiel gewinnen kann, möglicherweise. Als die Buccaneers mussten, da haben die Lions dann auch super viel zugelassen. Weil dann haben wir hier zum Beispiel Mike Evans im Boxscore stehen mit 8 von 12 für 147 Yards und einen Touchdown. Und das Spannende ist ja auch das Laufspiel, was eigentlich super gut war mit 5,9 im Schnitt, ne? 89 Yards. Also sie sind halt nur 15 Mal gelaufen, weil sie halt immer, sie waren halt in diesem Catch-up-Modus. Sie mussten rankommen. Und auch Baker, er hat ja für 349 Yards und 3 Touchdowns geworfen. Aber du hast es gesagt, 2 Interceptions. Hat die komplette Palette mal wieder gezeigt, die er eben so ist. Und ja, dann war es im Endeffekt zu viel für die Buccaneers. Auch die Defense, die da ein bisschen zu viel auf Linebacker-Level zugelassen hat. Viele explosive Läufe und auch Tight Ends konnten nicht gecovert werden. Amon-Ra war wie immer ein Mismatch. Die O-Line, ja, die hat mit 2 Sacks und 5 Quarterback-Hits ganz gut gehalten. Aber auch ein Chase McLaughlin, den will ich jetzt nicht unerwähnt lassen, ne? Klar, 50 Yards, aber wir sind im Dome. Waren im letzten Saisondrittel eigentlich auch einer der sichersten Kicker. Ist auch immer so ein kleiner Momentum-Bust, wenn das Ding dagegen doinkt. Und ja, sie haben Chancen liegen lassen, aber ich finde schon, dass Detroit hier zu Recht, also sie waren auch die bessere Mannschaft, weil Tampa hat für mich erst Plays gemacht, als sie es mussten. Ja.
Du hast gesagt, das Laufspiel war bei beiden Teams gut. Womit die Bucks halt in diesem Spiel nicht zurechtgekommen sind, das waren die Safety-Blitzes, ne? Und Cornerback-Blitzes. Also die O-Line, die wir ja in dieser Saison grundsätzlich gelobt haben, über weite Strecken bei Tampa, hat in ihren normalen Packages auch gut gespielt. Aber wie gesagt, diese Defensive-Back-Blitzes, die haben sie nicht aufnehmen können. Und dadurch sind sie immer wieder in diese Situation gekommen, Dritter und Lang, ne? Oder Vierter und Medium, die sie da nicht hätten ausspielen können. Das war wirklich dann auch gut gecallt von der Defense von Detroit, von Aaron Glenn, dem Defensive Coordinator. Und vor allem die zweite Halbzeit in der Offense, du hast es gesagt, das hat mir dann auch wieder Mut gegeben, vor allem als Neutraler sozusagen, um aufs nächste Spiel zu blicken, weil das habe ich mich in der ersten Halbzeit dann schon gefragt. Wo ist denn diese Offense von Detroit? Weil da hat Tampa wirklich gut gespielt und hatte dann auch gute Momente. Es gab dann ja diese Phase in der, ich glaube, Ende dritten Viertels oder Anfang vierten Viertels, wo ja Jamal Dean raus war, wo man dann den Backup kontinuierlich attackiert hat. Und Das muss man dann Ben Johnson auch zugute halten, dem Playcalling, dass man dann da auf den Backup gegangen ist vom Safety. Ich weiß gar nicht, wer da reinkam.
Zion McCollum oder so?
Ja, Zion McCollum kam rein, ja. Den sie dann dauerhaft attackiert haben. Und das war dann auch ein guter Gameplan am Ende. Ja, wie gesagt, 31-23 war der Endstand. Erzähl mal sonst noch gerne, was du zu diesem Spiel hast. Ich habe keine weiteren Notizen. Du hast vielleicht dann noch ein bisschen was zu Tampa und zur Offseason vielleicht mitgebracht.
Ich würde gerne auf das eingehen, was du zu der Offense gesagt hast, weil das war bei Detroit gerade zum Ende der Saison, auch wenn ich mich so an dieses eine Bears-Spiel zu Hause erinnere oder so, auch ab und zu der Fall, dass die Offense, da hat sie zwar wegen Fehlern gestockt, aber schon ab und zu mal gestockt hatte, aber dann irgendwann wieder so richtig ins Rollen gekommen ist. Und diese, zurzeit hat die Lions Offense gefühlt immer so ein bisschen Up and Downs. Also hat sie mal so 2-3 Drives, wo es vielleicht einen Turnover gibt oder nur Punts. Und dann kann sie aber wie in Halbzeit 2 einfach mal 3 Touchdowns, so auch komplett out of nowhere, weil sie sind ja auch mit einem Punt gestartet in die Halbzeit. Aber dann geht's bam, 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 Touchdown, Touchdown, Touchdown. Und damit entlastest du natürlich auch deine Defense. Also die 49ers-Defense ist natürlich nochmal eine andere Nummer als die Buccaneers, aber John Love hat es gezeigt oder die Green Bay Packers haben es auch gezeigt, die ist auf jeden Fall angreifbar. Also dementsprechend und das, was die Lions dieses Jahr in der Offense gezeigt haben, ist da sicherlich was möglich. Die Buccaneers, ja, sie gehen in die Offseason und ich glaube, die Bucs sind eines der spannendsten Teams in der Offseason. Was sie generell gemacht haben, nachdem Tom Brady gegangen ist, da muss man noch mal Respekt zollen. Sie gehen nächstes Jahr mit $500,000 Dead Cap rein. Das ist mit Abstand das wenigste Dead Cap in der ganzen NFL.
Ganz kurz, also es ist quasi gar nichts. Es gibt Teams, die mit 50, 60, 70 Millionen Dead Cap dastehen zum Teil, ne?
Ja. Und stehen deswegen auch 48 Millionen über dem Cap zurzeit. Aber du hast es angesprochen. Baker Mayfield ist nicht unter Vertrag. Ich bin gespannt, was sie machen. Ich glaube, er hat sich einen weiteren Vertrag verdient. Die Frage ist natürlich, wie viel es wird. Und dann haben wir einfach ein Roster. Wir haben Mike Evans, wir haben Devin White, wir haben Levante David, wir haben Matt Filer, wir haben Antoine Winfield und noch ein paar Spieler, die ja alle weiterhin diese kurzen Verträge in der letzten Saison bekommen haben, als man ja nach diesem Jamal Dean-Signing gemerkt hat, okay, die Buccaneers gehen doch nicht in den kompletten Rebuild, sondern die sehen da eine Chance. Und anscheinend hatten sie recht, sie haben es bis in die Division Around geschafft. Also sehr, sehr spannend, weil viele Entscheidungen anstehen und halt absolut wichtige Playmaker jetzt Free Agents werden. Also der beste Wide Receiver wird Free Agent, mit Levante David wird der Franchise-Linebacker, wahrscheinlich einer der größten Spieler generell der Franchise, Free Agent, auch ein Antoine Winfield, wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass er eigentlich ein All-Pro ist, wird Free Agent. Also wird sehr, sehr spannend in Tampa, das Geld dafür haben sie aber auf jeden Fall. Ja.
Komm, dann lass uns noch mal schnell auf das letzte Spiel des vergangenen Wochenendes blicken, dem AFC-Klassiker, so kann man es fast schon bezeichnen in den letzten Jahren. Die Chiefs schaffen es tatsächlich und gewinnen bei den Buffalo Bills mit 27-24. Und es gibt so viele Storylines, über die wir hier sprechen können und die wir hier sicherlich auch anschneiden werden. Es ist weiterhin so, dass Patrick Mahomes der Nemesis ist, offensichtlich von den Buffalo Bills. Es ist dieses verschossene Field Goal von Tyler Bass mit dem verbrennenden Jerseys der Bills-Fans, den enttäuschenden. Es ist die, ja, doch seit den Playoffs Baseline, die offensive Baseline, die die Chiefs gefunden haben. Auch vor allem wieder über Isaiah Pacheco und ihren Receivern und Tight Ends. Und es ist wieder das Aus der Buffalo Bills in den Playoffs. Sie kommen wieder nicht rein. Also, ja, gib doch mal deine Gedanken sonst hier ins Mikro rein.
Also ich würde sagen, das war das Spiel, was wir alle sehen wollten. Es war mal wieder diese Rivalry. Es war ein hochklassiger AFC-Clash-Up. Und ich will überhaupt nicht abfacken oder so, ne? Aber ich kann es verstehen, wenn Fans mittlerweile so ein bisschen satt sind, dass die Kansas City Chiefs zum 6. Mal im AFC Championship Game stehen, in Folge. Zum 1. Mal auswärts. Das ist ganz wichtig zu sagen. Aber ich habe da nur, ehrlicherweise, ich habe da nur Respekt für. Also, ich kann das zu 1000% nachvollziehen, wenn man davon abgefuckt ist und ein anderes Matchup sehen will. Aber ich finde es so unfassbar faszinierend, wie man es schaffen kann, in dieser Liga so eine Dynasty aufzubauen, wie Andy Reid mittlerweile mit seinem zweiten Team. Er hatte, glaube ich, auch bei Philadelphia, hat die auf jeden Fall in 3 oder 4 Championship Games geführt.
War auch eine Macht eine Zeit lang Philadelphia, ja, ne? In den Playoffs oder so.
Ja, so, und das muss man einfach sagen. Und wir müssen, also dieses Spiel war 3 Viertel lang ein absoluter offensiver Clash. Da ging es hin und her, ein Wechsel nach dem anderen. Ja gut, und dann kam auf einmal dieses komplett wilde 4. Viertel. Also die Chiefs sind so Anfang des 4. Viertels, die standen schon in der Red Zone, gab glaube ich noch 2 oder 3 Plays und dann waren sie so 13, 14 Minuten vor Schluss mit 27-24 in Führung. Und das war ja dann auch der Endstand, weil dann kam ja erstmal dieser komplett suspekt wirkende Fake Punt. Also erstmal generell, warum sie dort an dieser Stelle dafür gegangen sind, vor allem auch 4 und 5 ist auch lang.
Langes Viertes, ja.
Und dann war er halt auch sehr wild, also sehr komisch executed so, ne?
Ja, ich will halt immer noch mal die Perspektive der Koordinatoren oder die Meinung vom Head Coach von Sean McDermott hören, weil das war ja tatsächlich so, dass die Chiefs in diesem Moment nur 10 Mann auf dem Feld hatten. Mhm. Das war ja dann wahrscheinlich kurzfristig die Entscheidung. Also ich würde gerne von NFL Films jetzt mal das Audiomaterial an der Seitenlinie hören.
Ja.
Trotzdem gebe ich dir völlig recht, um da mal kurz reinzugrätschen. 4. und 5. ist ein extrem langes Viertes, wenn du dafür gehst. Und dann ein Defensive-Spieler, es hätte mich natürlich gefreut, wenn Damar Hamlin das Ding convertet, aber wenn du da einen Upman hast, der Receiver oder Running Back ist und vielleicht diesen Kontakt ein bisschen mehr kennt, also oder vielleicht einen kurzen Pass irgendwie oder so, ne? Aber das
auch irgendwie explosiver
ja,
ist,
ja,
oder?
Ja,
also es kam
ja
überhaupt nicht explosiv rüber. Nee.
Also und das war wirklich, das hat mich auch überrascht und vor allem mit dem Hintergrund, dass eigentlich war das ja so ein kompletter Momentum-Swing, aber daraus wurde ja gar nichts, weil mach gerne weiter sonst.
Genau, weil dann ging es ja völlig wild weiter, weil Mecole Hardman durch die Endzone gefummelt hat an einer 1-Yard-Line und schon hatten die Bills wieder den Touchback an der 20 und dann kamen Drops von Trent Sheffield und Stephon Diggs und ja, du hast es angesprochen, dann dieses bittere Tyler Bass Field Goal, wirklich so ein, also ich weiß gar nicht, ob man es dem Kicker so sehr ankreiden kann. Natürlich, wenn der über den Schlappen gerutscht ist, dann hat er den schön mit dem Außenriss genauso mitgegeben. Man kann es halt schwer beschreiben, weil der Ball ist, da wo er abdriftet, ist er noch 10 oder 15 Meter vor dem Goalpost. Und die Fähnchen am Goalpost sind relativ schwach. Aber was ist denn, wenn da wirklich gerade einmal so fumm die Windböe kommt, da machst du nix, ja, als Kicker.
Sah ja auch so ein bisschen so aus, also der Snap, der Hold und der Kick sahen jetzt relativ normal aus, ne? Aber in dieser einen Zeitlupe am Anfang sieht es wirklich so aus, als wenn der Ball so komplett durch den Wind nach rechts geht und es ist halt, die Bills sind 4-mal in Folge am Super Bowl in den 90ern gewesen, alle verloren, es ist jetzt auch wirklich so eine Weichenstellung, wo die Bills stehen. Kommen wir ja gleich noch zu, wenn wir das Spiel zumachen. Du blickst ja dann auch nochmal kurz auf die Free Agents. Also, Stephon Diggs, an guten Tagen fängt er
muss er auffangen.
Diese 70-Yard-Bombe da oder 60-Yard-Bombe.
Er macht ja auch falsch. Er macht dieses Körbchen. Digga, nimm deine Hände hoch, ja, und pflück den runter. Das war ein perfekter Wurf und er war auch in der perfekten Position.
Ja,
warum will er den da ins Basket fallen lassen?
Ja, weil das muss man ja sagen, sowohl Josh Allen als auch Patrick Mahomes, zu dem wir sicherlich auch gleich nochmal 1, 2 Worte sagen, haben ja ein Top-Spiel gemacht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also da kannst du ja auch gleich gerne nochmal was zu sagen. Und es ist einfach, wie wir es vor einigen Wochen schon gesagt haben oder vermutet haben, als wir ja die Chiefs analysiert haben in Woche 8, 9, 10, 11, wo wir gesagt haben, oh Gott, selbst wenn die in die Playoffs kommen, einige haben gesagt, die werden hier niemals was reißen. Digga, solange du Patrick Mahomes und einen Andy Reid an der Seitenlinie im Kader hast, ist dieses Team immer capable um den Super Bowl mitzuspielen. Ich glaube, so kann man das sagen.
So bitter das ist, aber sie haben nun mal den besten Quarterback der Liga. So, und diese, und ich glaube, dass dieses Spiel und auch generell diese ganze Saison, die hat nochmal deutlich mehr gezeigt, was das für einen Impact hat. Du hast gerade die Quarterbacks angesprochen. Schauen wir uns Josh Allen an. Der hat ein super Spiel gemacht. 26 von 39, 186, ein Touchdown. Ja, es war, natürlich waren wieder ein, zwei Ganzlinger-Aktionen dabei, wo er vielleicht mal einen Checkdown hätte nehmen können oder so. Okay, aber das ist Josh Allen. Er ist trotzdem wieder für 72 Yards gelaufen. Das waren 6 im Schnitt und hat 2 Touchdowns über den Boden gemacht. War ganz klar konstant der Treiber dieser Offense. Was aber in diesem Spiel der ganz, ganz große Unterschied war zwischen beiden Mannschaften, das war, dass die Bills sich alles an Offensive erarbeiten mussten. Gefühlt brauchte jeder, selbst jeder Touchdown-Drive brauchte 15 Plays oder so, weil sie immer über Third Down gehen mussten. 9 explosive Plays von den Kansas City Chiefs gegenüber 0 von den Buffalo Bills. Also die Buffalo Bills hatten nicht ein einziges Play im ganzen Spiel über 20 Yards oder mehr. Und sie hatten 37 Minuten den Ball. Also ein ganzes Viertel länger als die Chiefs hatten sie den Ball.
Quasi,
ja. Genau. Hm? Wenn man bei den Chiefs mal die 3 Kneel Downs zum Ende rausrechnet, dann hatten die Chiefs 21 First Downs mit 44 Plays. Also jedes zweite Play war ein First Down. 8,3 Yards pro Play haben sie ohne die Kneel Downs. Und sie haben im Endeffekt, sie haben nur 7 Yards weniger gemacht. Mit 34 Plays weniger. Und das, glaube ich, zeigt, das zeigt, wie explosiv die Chiefs einfach waren. Die hatten 5 Third Downs im ganzen Spiel. In 60 Minuten Football hatten die 5 Third Downs. Das muss man sich mal reinziehen. Und die Zahlen sind auch überhaupt nicht krass jetzt von Patrick Mahomes. 17 von 23, 215 Yards, 2 Touchdowns. Ah, das Laufspiel war super. 24 Läufe für 146 Yards. Es waren 6,1 im Schnitt, zwar nur ein Touchdown. Aber Isaiah Pacheco hat immer wieder die Lücken gefunden. Und da muss man sagen, dann war es wie früher Brady und Gronk.
Ja, ja.
Dann ist es Mahomes und Kelce. 2 Touchdowns von Travis Kelce. 75 Yards, 5 von 6. Und damit, deswegen habe ich es angesprochen, sind sie jetzt auch das Duo, was die meisten Touchdowns in der Postseason gemacht haben. Nämlich Mahomes zu Kelce gab es in den Playoffs schon 16 Mal.
Ja. 2 Fragen habe ich an dich noch. Einmal möchte ich nochmal deine Meinung hören zum Auftritt deines ehemaligen Centers Jason Kelce und natürlich nochmal den Ausblick dann auch auf die Offseason der Bills, wenn du zu dem Spiel nichts mehr hast.
Ja, also Jason Kelce, ich glaube, das kann man ja nur lieben. Also ich habe ja nicht nur das, was im Stadion passiert ist. Das Schöne ist ja, das Internet weiß alles und er hat ja schon vor dem Spiel da beim Tailgating teilgenommen, hat als irgendeine Bowlingkugel schon gesoffen und total geil, da wie er auch zu Recht Taylor Swift einmal die Show gestohlen hat, da abgegangen ist, auch wie seine Frau dann da rüber guckt und eigentlich nur schmunzelt darüber. Auch wild, dass er einfach da mit, keine Ahnung, wie viel bringt er auf die Waage, 120 Kilo. Ja, da, also ich sag mal, die Suite oder wo die da drin saßen in dieser Box, die gingen ihm schon bis zur Brust und er da wirklich in einem Schwung wieder reingesprungen ist, obwohl er, gut, ja. das ist nur Lightbier, davon kannst du 20 saufen, merkst du immer noch nichts. Aber Amerikaner sind da wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Nee, war schon spannend und dann nachher auch nach dem Spiel, ne, wo er dann auch mit den Kids da die Fotos gemacht haben. Klar, er wird sicherlich dann nachher auch einen Tee gehabt haben, aber was soll man dazu sagen? Ist natürlich irgendwo witzig und wenn da irgendwer hatet wegen, ja, du bist Eagles und so weiter, ja komm, ist sein Bruder. Also war schon cool, also ganz klar. Zweite Frage, was war die zweite Frage?
Ausblick, Bills jetzt, Offseason, wie geht's da weiter?
Ja.
Um das Spiel mal rund zu machen.
Ja, die Bills. Die stehen vor einer richtig, richtig spannenden Offseason. Sie sind jetzt 43 Millionen unter dem Cap. Und Josh Allen hat nächstes Jahr einen Cap-Hit von über 50 Millionen. So, das heißt, wir wissen, es wird eine Umstrukturierung des Vertrags geben. Irgendwo wird sein Cap dann definitiv ja, wahrscheinlich mindestens um die Hälfte gedrückt werden, damit wahrscheinlich irgendwann der Cap in 3 oder 4 Jahren dann auf auch noch höher steigt und so weiter.
Genau, das sind dann wieder diese Void-Deals, die wahrscheinlich vielleicht irgendwie eingebaut werden.
Ja, oder könnten, irgendwelche ne? Umstrukturierungen, dass sein Base-Salary halt erhöht wird, damit das nicht so heftig in den, oder dass das, dass nur das da mit reinzählt und so weiter. Aber er ist halt nicht der Einzige. Deion Dawkins, der geht auch in sein letztes Vertragsjahr, ist der Franchise-Tackle, ne? Und dann haben wir Gabe Davis, der jetzt verletzt war, der reingeht. AJ Epinesa, Micah Hyde, Leonard Floyd, Tyler Rapp. Sie haben halt kein Geld. Sie stehen 43 Millionen unter dem Cap und sie haben einen Top 5 Quarterback an der Center, aber du hast es angesprochen. Es ist die Franchise, die es einfach nicht schafft, den großen Wurf hinzubekommen. Und das ist ja, solange du Josh Allen hast, es muss das dein Ziel sein, den Super Bowl zu gewinnen. Und das wird natürlich, umso länger das dauert, immer schwerer.
Sehr schön. Dann habt ihr doch mal unsere Meinung gehört zu allen 4 Spielen. Ich glaube, da haben wir doch für jeden der Fans noch mal ein bisschen was mit an die Hand gegeben, unsere Gedanken dazu. Und ja, Erik, wir haben es am Anfang der Folge gesagt. Es sind jetzt noch 4 Teams im Rennen. 4 Teams, die den Super Bowl gewinnen können. Und ich guck mal so rauf. 1, 2, 3 Teams haben den schon gewonnen. Die Detroit Lions noch nicht. Und die Lions standen ja auch noch nicht einmal im Super Bowl. Ist ja eines der Teams, was es ja seit Gründungsjahren ja noch nicht mal, wie gesagt, in den Super Bowl geschafft hat. Deswegen bin ich gleich mal sehr gespannt auf deine Meinung. Lass uns mal chronologisch anfangen und nochmal ganz kurz 5, 6, 7, 8... 20 Minuten, wie lange auch immer wir wollen, ganz kurz sprechen über, die beiden Matchups und vor allem auch auf die Tipps. Ja, 21 Uhr am Sonntag sind die Chiefs zu Gast bei den Ravens. Heute Mittag um 12 oder 1, als ich geguckt habe am Mittwoch, waren die Quoten so, dass die Ravens mit 4 Punkten Favorit sind. Wer zieht ein ins AFC oder auf Seiten der AFC in den Super Bowl? Die Ravens oder die Chiefs?
Spannend finde ich auf jeden Fall, dass wir jeweils den First gegen den Third Seed haben. Das finde ich ganz cool. Aber den Chiefs, da bin ich mal gespannt, was mit Joe Tooney passiert. Der ist ja angeschlagen.
Left Guard spielt er, ja.
Nee, right Guard. Nee, Joe Tooney ist doch der Center.
Ist der Center, ja.
Genau.
Creed Humphrey ist der Center, ne?
Stimmt, dann ist Joe Tooney der Right Guard.
Right oder Left Guard. Ich hab's gerade. Ich guck mal parallel, erzähl mal weiter, genau.
Stimmt, Creed Humphrey ist ja.
Ich war mir erzähl so. Erzähl mal, ich gehe mal kurz nochmal auf die Depth Chart.
Nee, mach mal, genau. Ob Left oder Right, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall ein Guard. Und der hat nach dem Spiel bekannt gegeben, dass er auf jeden Fall ein MRI noch im Brustmuskel, glaube ich. Oder was ist der Pectoral?
Ist der Brustmuskel.
Genau. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm für einen O-Liner. Haben wir jetzt zurzeit noch kein neues Update. Ja, ist, glaube ich, das Spiel, was sich ganz, ganz viele in der AFC gewünscht haben, weil im Gegensatz zu mir, Marcel hatte es so, auch ganz, ganz viele andere Experten oder Leute, die sich mit der NFL beschäftigen, die Baltimore Ravens auch sehr, sehr stark in dieser Saison hatten. Und dass das Spiel nicht in Kansas City stattfindet, das, glaube ich, bringt hier nochmal richtig, richtig viel Würze rein. Wir sehen zum allerersten Mal Patrick Mahomes auswärts im Championship-Game. Und ich bin da bei der Vegas-Line. Also irgendwie die Ravens wirken mit Todd Monken und Lamar Jackson offensiv zumindest so konstant gut. Aber was die Defense da macht, das ist wirklich brutal. Und auch wenn die Chiefs jetzt gegen Buffalo echt offensiv ein tolles Spiel hatten, ob das nochmal zu wiederholen ist gegen diese Ravens Defense, die vielleicht Marlon Humphrey auch noch zurückbekommt. Oh, also wird definitiv spannend, weil wir das Matchup ja dieses Jahr auch noch nicht gesehen haben. Ist ja generell, wir haben ja beide Matchups dieses Jahr noch nicht gesehen. Also es wird sehr, sehr spannend, aber du hattest die Eingangsfrage gestellt, ich würde mit dem Heimteam hier gehen.
Ja. Gut, dann gebe ich auf jeden Fall gleich. Ich gehe auch mit den Ravens. Ich glaube, ich muss ja meiner Bold Prediction oder meiner Vorhersage aus der Offseason folgen, dass die Ravens es in den Super Bowl schaffen. Und ich glaube auch, vor allem aufgrund der Defense, dass die Ravens das Ding hier knapp gewinnen werden. Genau, Left Guard ist es Joe Tooney, der ausfallen könnte. Backup wäre dann entweder Mike Caliendo oder Nick Allegretti, den man ja auch schon mal hier und da auf Guard oder Right Tackle gesehen hat, der vielleicht rüberwandern könnte. Muss man mal schauen. Ich glaube, wir können es hier ein bisschen kürzer lassen, weil es ist natürlich schwierig jetzt über das Matchup. Ich glaube, da könnten wir natürlich Position für Position durchgehen, aber...
Ja, das müssen wir auch nicht machen.
Ne, das also, machen, brauchen wir jetzt auch nicht machen. Wir wollen ja nur ein
Bauchgefühl.
Genau, und wir werden ja dann nächste Woche nochmal dann eine Review auf das Spiel geben. Deswegen lass uns einfach mal...
Beide gegen Patrick Mahomes? Ja. Ist auch, aber okay, ist man hat das schon wild, irgendwie ne? so im Gefühl, ne? Aber am Ende zeigt er uns vielleicht dann doch wieder den Dicken. Ich weiß es nicht, aber...
Ich gehe hier wirklich auch mit den Ravens.
Ist ich auch.
Aus dem Bauchgefühl.
Ja, ja. Ich auch.
Und dann um 0.30 Uhr deutscher Zeit von Sonntag auf Montag sind dann die Lions zu Gast bei den 49ers. Stand heute Mittag war die Line so, dass die Experten die 49ers mit einem Touchdown, mit 7 Punkten vorne sehen. Und das finde ich schon sehr, sehr viel. Bevor ich meine Meinung kundtue, ja doch, ich möchte erstmal deine Meinung hören.
Ja.
Wenn du magst.
Also natürlich werden die Detroit Lions in den Super Bowl einziehen, weil Zach Ertz 3 Touchdowns fangen
stimmt,
wird.
Stimmt, haben wir noch gar nicht erwähnt, erzähl
mal. Eine kleine Mini-News, Zach Ertz wurde noch aufs Practice Squad gesigned. Für mich auch überraschend, weil sie ja wirklich einen sehr, sehr starken Thailand-Core haben. Also
ja, aber angeschlagen, ne?
Ja, also. Natürlich angeschlagen, aber er kennt ja nicht das Playbook und alles. Werden wir sehen, ob er Sonntag elevated wird, dann, ne? Und die 49ers hatten dann schon Probleme, als Deebo Samuel raus war. Und das mit seiner Schulter, das ist noch nicht so sicher, ob er spielen kann. Ja, Spaß beiseite. Trotzdem, ich bleib bei Detroit. Ich glaube an das Fairy Tale. Ich sag das auch so ein Jared Goff. Ja, wie soll man sagen, Redemption-Game so irgendwo nochmal für die Haters. Wahrscheinlich wird er dann im Super Bowl trotzdem nicht gewinnen, würde ich jetzt zumindest Stand heute sagen. Aber schön in California, da hat er College gespielt. Irgendwie, ich glaube irgendwie an die Lions. Also mich haben die jetzt mittlerweile so gecatcht. Und vielleicht wird Aiden Hutchinson, weil der macht echt Trubel bisher, der wird da ein bisschen was machen können. Das ist so ein bisschen, jetzt fahre ich den Bus oder auf den Hype Train. Ich will das auch irgendwie. Ich will auch irgendwie, dass die Lions in Super Bowl kommen, weil dann hätte ich deutlich mehr Spaß am Super Bowl Sunday. Ich werde ihn auch so haben, definitiv, weil es natürlich das größte Spiel des Jahres ist. Aber es wäre schon sexy, wenn die Detroit Lions es schaffen. Und ich bin jetzt auch einfach mal so, ich glaube da auch dran. Also für mich Baltimore gegen Detroit, das wird mein Super Bowl dieses Jahr.
Ja. Wow, das finde ich spannend, weil ich drehe jetzt einfach mal mein Sheet um und bin mal auf deine Reaktion gespannt, weil das ist mein Super Bowl-Tipp, Erik. Die gelb markierte Zeile.
Ei, du hast auch die Lions.
Ich dachte, ich bin hier, du wirst ja aus allen Wolken fallen.
Oh Gott, Alter.
Ich habe genau das gleiche Gefühl. Irgendwas geben mir die Lions mehr als die 49ers. Ihr könnt uns vielleicht für verrückt halten.
Das kann dann ja nur so ein 40-10 für San Francisco werden.
Selbstverständlich, ne? Also gar keine Frage. Aber ich habe im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Swag, dieses, wir zeigen es jetzt der NFL, dass die Lions das Ding tatsächlich ziehen könnten. Also ich finde einfach beide Spiele ultra geil. Vor allem, du hast es eben gesagt, AFC-Duell, dementsprechend geil, weil die Ravens zu Hause spielen und die Chiefs auswärts müssen. Ich glaube, wenn es andersrum wäre, hätte man wieder dieses, die Chiefs spielen schon wieder zu Hause. Boah, also ich glaube, NFL-Fans, ihr könnt euch anschnallen, das wären zwei richtig, richtig geile Spiele. Und ich glaube auch, dass sie beide eng werden, mindestens höchstens ein One-Score-Game sein werden. Ich kann mir nicht, Stand heute nicht vorstellen, dass da ein Team irgendwie abgeschlachtet wird. Dafür sehe ich auch die Qualität von allen Teams, sowohl in der Defense als auch in der Offense, dass sie einfach da ist. Und Ravens gegen Lions wäre schon ein wilder Super Bowl, oder?
Definitiv, wer hätte das vor der Saison gedacht, außer du mit den Ravens natürlich, aber die Lions im Super Bowl gleich. Ja, und das, was du auch ansprichst, dass es enge Spiele werden, also wir haben das ja diese Woche schon gesehen. Wir sind ja jetzt tief in den Playoffs, ich meine, es gibt ja nur 3 Runden, aber das war in der Wildcard-Runde hatten wir zwar wilde Ergebnisse auch, spannende Spiele, aber deutlich. Jetzt ist es alles zusammengerückt. Wir hatten nur die Ravens, die mehr als ein One-Score-Game hingehauen haben. Ansonsten waren es alles enge Partien. Zwei, die mit 3 Punkten entschieden wurden. Und das ist natürlich auch der Klassiker. Und das erwarte ich auch hier. Dass ein gewisses Potenzial irgendwo da ist. Klar, aber dafür sind diese Teams einfach zu stark. Ja, ich habe einfach Bock. Ich habe einfach Bock auf Sonntag, mir das anzugucken, mir diese 4 Teams anzuschauen, die wir noch nie gegeneinander gesehen haben in diesem Jahr. Und was denn da passiert? Ich habe Bock auf Patrick Mahomes auswärts. Ich habe Bock auf die Detroit Lions. Ich bin gespannt, was Brock Purdy gegen diese Defense machen kann. Ich bin gespannt, was Lamar Jackson gegen diese Defense machen kann. Es wird so spannend. Wir haben ein Kicker-Duell auch zum Beispiel bei den Ravens und den Chiefs mit 2 der Besten dieses Jahr. Bei den Niners und den Lions 2 wackelige, weil die Lions ja mit Patterson auch so. Und da kommt es ja an diesem Spiel auch immer drauf an. Also, nee, einfach Bock. Es wird spannend zu sehen sein. Und ja, Ravens und Lions haben wir beide. Aber ihr dürft das jetzt nicht so sehen, dass das sportlich 1000%ig überzeugt, weil auch Chiefs gegen 49ers, auch wenn ich es gerne nicht unbedingt wieder hätte, ist natürlich absolut möglich. Ja.
Und wenn du so willst, ja auch so ein bisschen Revenge-Game für Jake Moody, der ja bei Michigan war und gegen Detroit aus Michigan spielt, wenn du die Kicker hier schon ansprichst. Nein, er war natürlich, ist natürlich kein klassisches Revenge-Game, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich glaube, damit können wir das hier heute zumachen mit unserer Folge. Du, Erik, du hast alles gesagt. Wir wollten nicht länger als 1,5 Stunden heute labern und das haben wir jetzt auch zum Glück nicht geschafft. Wir wollen euch natürlich noch in Ruhe die Möglichkeit geben, hier die Folge ganz entspannt zu hören. Deswegen, ja, vielen Dank an euch da draußen und Erik, natürlich auch vielen Dank an dich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und ja, nächste Woche, wie am Anfang schon besprochen, werden wir dann auf das Spiel oder Entschuldigung, auf die beiden Spiele zurückblicken. Ja, und dann die Folge noch ein bisschen mit ein paar Awards schmücken. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und freuen uns natürlich darauf, dass wir da dann die letzte Folge vor dem Super Bowl nochmal veröffentlichen werden.
Genau. Dann wird es, wie angesprochen, die NFL Honors und die Skull Eagle Skull Honors geben. Wenn wir es mal so.
SES Awards.
Genau. Hey, das ist stark. Das ist stark. Genau. Die wird es auch geben. Mal gucken, was. Ich glaube, wir wissen zum heutigen Zeitpunkt selber noch nicht genau, welche Awards es werden. Aber wir haben eine Woche Bedenkzeit und wir werden auf jeden Fall welche rausholen. Wir kennen ja leider jeden alle 54 Spieler, nein, das ist der 52 Spieler im Kader.
Spaß. 53.
53. Schön, dass ich genau 2-mal daneben lag. Wir kennen die Spieler dementsprechend. Wir werden uns auch definitiv was Spannendes einfallen lassen, damit wir nicht nur so eine 30-Minuten-Folge raushauen.
Genau. Ja, Erik, lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du dir wieder hier ein bisschen Zeit eingeräumt hast, um zu mir zu kommen. Und ja, ich guck mal so, dein Bierchen ist, glaube ich, leer, meins auch fast. Deswegen frage ich dich am Ende jeder Folge, ob du sonst noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du loswerden möchtest.
Skull Eagle Skull.
Und damit senden wir euch wie immer hanseatische Grüße in eure Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Haut rein und ciao, ciao.